Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Janina, neben mir sitzt Alex.
Hallo.
Und heute sitzt uns gegenüber Michael Hauer, Staatssekretär im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz. Hallo.
Ja, hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du hier bist. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, ich bin der Michael Hauer. Ich bin jetzt Mitte 50, ohne genau zu werden, und bin Vater von 3 Kindern, wohne in Trier zusammen mit meiner Familie, meiner Frau. Ich bin gelernter Bauer, sollte mal den Hof meiner Eltern übernehmen, und das hat so nicht geklappt, weil ich mich verliebt habe in eine tolle Frau. Die habe ich dann auch geheiratet, bin Ingenieur, war dann auch längere Zeit in der Unternehmensberatung, in der freien Wirtschaft, auch im Gesundheitswesen tätig. Dann in Luxemburg in der Finanzwirtschaft, nachhaltige Finanzierung sind mir sehr gut bekannt, und dann als Leiter der Energieagentur 3 Jahre tätig gewesen, bevor ich dann jetzt zum Staatssekretär wurde.
Auf ganz viele Punkte gehen wir später auch wahrscheinlich nochmal ein, aber wir starten wie immer mit unserer Schnellfragerunde. Und zwar, Lieblingsort in Rheinland-Pfalz?
Trier, Matheiserweiher.
Das ging ja schnell. Liest du lieber ein Buch oder schaust du Fernsehen zum Abschalten?
Buch. Und was ist denn deine Lieblingsband oder deine Lieblingsmusikerin?
Foo Fighters, ganz oben an der Spitze, aber auch Feine Sahne Fischfilet.
Sehr gute Wahl.
Und aber auch Pink Floyd, Riesenfan.
Aktiv oder Strandurlaub?
Aktiv.
Und warum ausgerechnet die Grüne Partei?
Weil die Grünen die einzigen sind, die nicht nur von Werten reden, sondern auch die umsetzen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich noch einiges zu tun, aber auch zu gestalten.
Ja, super. Dann jetzt weiter zu deiner Person. Du bist ja, wie wir angekündigt haben, der Staatssekretär im Rheinland-Pfalz für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz. Das ist immer ein sehr langer Name, wo man darauf achten muss, dass man es auch in die richtige Reihenfolge bringt. Welche Aufgaben beinhaltet der Posten denn eigentlich genau?
Ja, aber das mit der Reihenfolge, das musste ich auch lange üben, also von daher alles entschuldigt. Ja, die Aufgabe ist erstmal als Staatssekretär, das mache ich ja gemeinsam mit dem Dr. Erwin Manz, meinem Kollegen, der ebenfalls Staatssekretär ist, teilen wir uns, sag ich mal, die operativen Aufgaben auf. Die Katrin Eder ist als Ministerin, steht dem Ministerium vor. Wir gehen hin und organisieren, leiten unsere Verantwortungsbereiche im Ministerium auf der einen Seite und vertreten die Ministerin natürlich nach außen und bilden zusammen mit der Ministerin das Führungsteam des Ministeriums. Und das ist natürlich so vielfältig, ihr habt das eben erwähnt, wir haben ja auch das Thema Strahlenschutz, wir haben das Thema Gewerbeaufsicht, haben wir bei uns in der Verantwortung, das Thema Kreislaufwirtschaft. Wir haben auch noch Themen Biolandbau, das Thema Ernährungssicherheit und Verbraucherschutzthemen. Also von daher, es ist so breit gefächert, ist das, dass es auch gut ist, dass wir ein gutes Führungsteam haben und tolle Leute bei uns arbeiten haben.
Du hattest ja eben schon ein bisschen angesprochen, wo du quasi herkommst, auch beruflich und fachlich. Aber wie kommt man denn zur Position eines Staatssekretärs?
Man wird gefragt.
Das hört sich einfach an.
Ja, also es war so, ich war, wie eben dargestellt, Leiter der Energieagentur gewesen, war als solcher auch in der Verantwortung. Ich hatte tatsächlich die Aufgabe vom Land übertragen bekommen, mit der Energieagentur das Thema Wärme, Sicherheit, Energieversorgungssicherheit im Ahrtal zu organisieren. Das war für den ersten Winter keine ganz einfache Aufgabe. Viele, viele tolle Helfer vor Ort, auch mit dem Krisenzentrum zusammengearbeitet. Dann gab es natürlich die Wahlen, dann gab es die Situation, dass unsere Ministerin, die Anne Spiegel, nach Berlin gegangen ist. Die Katrin Eder ist Nachfolgerin geworden. Und ja, da wir uns ja auch aus den Koalitionsverhandlungen, die ich für das Thema Klima, Umwelt auch mitgeführt habe, gekannt haben, kam irgendwann der Anruf und sie fragte, wie sieht's aus? Ich hatte ihr aber auch schon mal signalisiert gehabt, dass, wenn es denn soweit wäre, es zumindest die Möglichkeit gäbe, dass ich mir das sehr positiv überlegen könnte.
Interesse bestand also.
Ja, aber nicht aktiv, sondern eher, es war eine Zeit der Umbrüche, war es gewesen, und dann redet man miteinander. Mhm. Es war kein ausgewiesenes Ziel und es war auch keine Karriereplanung, die dahinter stand.
Ist wahrscheinlich auch relativ schwierig zu planen, so eine Position zu kriegen. Man kann sich bewähren fachlich und hoffen, dass man dann gefragt wird.
Ja, wenn man das als Hoffnung ansieht, ja. Andere sehen es vielleicht anders, aber ich kann das bestätigen, ja.
Ja. Ja, super. Und wie kann man sich so den Arbeitsalltag vorstellen von einem Staatssekretär? Ist das eher ein Bürojob? Bist du viel unterwegs? Und gibt es überhaupt sowas wie einen Arbeitsalltag?
Also ich glaube, es gibt keine definierte Job Description an dieser Stelle, sondern es gibt so viel unterschiedliche Themen, vor allen Dingen auch, nur mal um ein Beispiel zu nennen, was sich auch geändert hat. Also der Umgang mit den Medien erfordert und die Umgang auch zum Beispiel mit der Presse, auch die Form, wie Dinge in der Öffentlichkeit auch kommuniziert werden, wie man erklären muss, wenn man denn auch für Verständnis werben will. Wir haben so viel große Themen, nicht nur in der Mobilität, in der Energiewende, auch gesellschaftliche Themen, die eine ganz andere Erklärung inzwischen bedürfen. Also wir sehen das beim Thema Wärmewende, wo wir ja heute noch drüber sprechen. Das ist so erklärungsbedürftig und da ist unser Job, das auf der einen Seite mit aufzunehmen im Diskurs mit unseren Mitarbeitern, mit den Referenten, mit den Sachbearbeitern vor Ort, versuchen wirklich gute Lösungen zu entwickeln. Und wir haben ja auch intern im Ministerium eine Transformationsaufgabe. Das heißt, auch wir müssen uns digitalisieren, wir müssen uns den neuen Begebenheiten anpassen und dabei unsere Ministerin möglichst und nach Kräften unterstützen, dass wir wirklich gute Arbeit leisten, weil letztendlich, auch das ist ganz klar, wir sind Dienstleister der Gesellschaft. Und das nicht nur in Form von, dass wir verbeamtet sind, sondern wir dienen der Gesellschaft an der Stelle und haben darauf auch unseren Eid abgelegt und dem müssen und wollen wir und will ich explizit auch nachkommen.
Wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, wir wollen heute über die Wärmewende sprechen. Vielleicht beginnen wir mal ganz rudimentär, was versteht man denn überhaupt unter der Wärmewende?
Naja, also warm soll's bleiben und ist es hoffentlich, aber wie eben schon dargestellt, ich habe im Ahrtal persönlich erlebt, was es heißt, wenn auf einmal die Wärme eben nicht mehr da ist. Ja? Und wir haben alle auch erlebt, was nach diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, nachdem Putin den begonnen hat auf die Ukraine, was es für die Energieversorgung bedeutet, dass auf einmal Energieversorgung, Wärme eben nicht mehr selbstverständlich ist. So, und wir haben, da kommen wir auch noch zu, ein Großteil unserer Wärmeversorgung ist ja auf fossilen Energien aufgebaut. Ja, wir haben aktuell insgesamt nur 12-18% erneuerbare Energien. In Rheinland-Pfalz sind es 12%, die wir da auch nur für einsetzen. Das heißt, wir haben eine massive Abhängigkeit. So, das hat drei Effekte. Der erste Effekt, es fließt viel Geld ab in Regionen dieser Welt, wo wir es wirklich nicht hin haben wollen, wo es viel Schaden anrichtet, Punkt eins. Das zweite, wir sind tatsächlich abhängig von diesen Leuten. Also das heißt, wenn der Hahn zugedreht wird, im wahrsten Sinne, wie wir es erlebt haben, auf einmal sind wir wirklich in einer massiven Abhängigkeit. Das heißt, die Versorgungssicherheit ist nicht gewährleistet. Und das dritte ist natürlich das Klima. Nicht zuletzt das, was wir sehen, was zurzeit passiert mit den Starkwetterereignissen, Extremwetterereignissen. Das kommt davon. Und wir müssen es schaffen, auch beim Thema der Wärmeversorgung halt eben nachhaltiger zu werden und das Ganze dann möglichst so zu gestalten, dass es tatsächlich für die Menschen umsetzbar, verkraftbar und auch zu stemmen ist und die das möglichst auch positiv mit einem guten Gefühl und mit auch einer guten Lösung auch realisieren können.
Wir reden bei der Energiewende, reden wir ja oft irgendwie über Strom. Ich finde, die Wärmewende wird oft vergessen, dabei hat sie eine ganz wichtige Rolle. Kannst du vielleicht nochmal diese explizite Rolle der Wärmewende hervorheben?
Ja, wir haben insgesamt, wenn wir den ganzen Energiemix ansehen, dann haben wir weit über 60% haben wir in Wärme und Kälte, die insgesamt verbraucht werden, der Endenergie. Ja? Das heißt also, damit ist dort halt eben einer der wesentlichen Verbraucher ist halt eben dort angesiedelt. Das ist aber auch zum Beispiel Prozesswärme, ist also ein Industrieunternehmen. Aber wir haben dort ein so großes Feld, was noch nicht bearbeitet ist. In den erneuerbaren Energien sind wir ja bei der Stromproduktion unglaublich weit inzwischen vorangeschritten. Über 50% des Stroms haben wir inzwischen aus erneuerbaren Energien. Und das ist eben bei der Wärme mitnichten so, das ist auch im Verkehr nicht so, das haben wir ja gehört, wo der Verkehrsminister auch selbst einfachste Maßnahmen wie Tempolimit nicht umsetzen möchte. Aber hier an dieser Stelle hat sich jetzt nicht nur der Bund, sondern auch das Land auf den Weg gemacht, tatsächlich das zu ändern. Und das, was damit natürlich hochgradig verbunden ist, sind Emotionen. Und warum? Naja, weil es auf einmal jemanden selbst, also es betrifft einen selber, das, was bei einem im Keller steht, die Heizung, die Form, wie man, wie man heizt, steht in Frage und das ruft natürlich Emotionen vor und auch Ängste in Bezug, kann ich das schaffen, kann ich das stemmen, kann ich mir das leisten oder können wir vielleicht noch zu.
Welche Bausteine der Wärmewende gibt es denn vielleicht auch von der gesetzlichen Sicht her? Also was ist da so gelaufen auf Bund- und Länderebene?
Ja, da sprichst du wahrscheinlich auf das Gebäudeenergiegesetz an.
Vielleicht.
Da war was, ja.
Da war was.
Genau. Also ich nenne vielleicht erstmal die beiden Komponenten und dann gehen wir nochmal auf diese Kombination. Gerne. Das heißt, das eine ist das Gebäudeenergiegesetz, wie erwähnt. Das heißt also die Vorgaben, wie denn zukünftig Gebäude, ich sag mal, die Heizung in Gebäuden gestaltet werden sollen. Ja, und das andere ist, dass man daran gekoppelt hat, die kommunale Wärmeplanung. Und zwar geht es darum, dass Kommunen sich Gedanken machen sollen, sind wir denn in der Lage, vielleicht Kollektivlösungen anzubieten? Also zum Beispiel Wärmenetze zu bauen, sind wir in der Lage, auch wenn es, ich sag jetzt mal, energetischer Schwachsinn ist, Wasserstoff zu verlegen, um das doch zu verbrennen vor Ort. Aber damit dann den Bürgern, die jetzt sich fragen, wie heizen wir weiter, damit eine Möglichkeit zu geben, sich an eine solche Kollektivlösung anzuschließen und muss sich einzeln keine Gedanken mehr machen. Und warum macht das auch Sinn, dass sich eine Kommune diese Gedanken macht? Es gibt ja viele, also gerade mal hier in Koblenz sitzen wir ja heute, auch intensiv und dicht bebaute Städte, auch Mehrfamilienhäuser, Hochhäuser, wo vielleicht auch nicht Individuallösungen möglich sind. Und da ist es dann wichtig, dass man sich als Kommune dann doch schon anschaut, was kann man denn an Lösungen bieten und damit auch Planungssicherheit schafft. Ja. So, das war jetzt nur ein Teil der Frage, oder?
Ja, ich glaube, auf die Details kommen wir später genauer. Vielleicht um die Frage auch noch ein bisschen auszudehnen, wie ist denn die Ausgangslage in Deutschland und ganz explizit in Rheinland-Pfalz? Also wo stehen wir denn aktuell?
Ja, also wie gesagt, die Ausgangslage ist so, dass wir in Rheinland-Pfalz erst beim Thema Wärme, ich glaube 12% aktuell erneuerbare Energien drin haben. Das andere ist hauptsächlich noch fossil ist das, also Gas, Öl, vor allen Dingen auch gerade mal im ländlichen Raum noch viel Öl. Und das Thema auf Bundesebene sind wir, glaube ich, irgendwie bei 17%, sind ein bisschen besser dort unterwegs, ja. Aber das heißt, in Rheinland-Pfalz ist dann noch viel zu tun. Auf der anderen Seite haben wir in Rheinland-Pfalz natürlich viele Möglichkeiten, auch mit dem Wald, mit der Biomasse, die da ist. Also gerade im ländlichen Raum wird auch noch Holz eingesetzt. Aber es ist eine große Aufgabe. Und ich glaube, das ist unser Job, diese Aufgabe so zu gestalten, dass es nicht irgendwie als Bürde gesehen wird, sondern zusammen mit zum Beispiel den Förderprogrammen, die der Bund gemacht hat, mit den Beratungsprogrammen, die wir auf Landesebene etablieren, mit einem guten Wärmegesetz, was wir zusammen mit den Kommunen, Handwerkern und so weiter jetzt umsetzen, dass da eine Planungssicherheit, eine Sicherheit existiert. Hier ist keiner irgendwie alleingelassen, sondern hier gibt es auch einen Pfad. Ich weiß, bis wann kann ich das machen? Und diesen Pfad, den wollen wir auch gehen, weil ich sage mal letztendlich in 2045, das ist das, was der Bund dann auch vorgibt, dann soll in der Wärmeversorgung von Gebäuden soll kein fossiler Brennstoff mehr eingesetzt werden. So, diesen Pfad haben wir, ich denke 2045, das reicht aus, um den vernünftig zu planen, aber das müssen wir jetzt auch machen.
Vielleicht jetzt nochmal genauer, um auf die kommunale Wärmeplanung einzugehen. Du hattest eben Wärmenetze genannt. Was ist das denn überhaupt? Wie setzen die sich zusammen? Was gibt es da? Und vielleicht auch, wie viele gibt es davon in Rheinland-Pfalz, wenn man das so klassifizieren kann?
Ja, also das ist eine gute Frage, weil nicht ganz so einfach zu beantworten. Es gibt so circa 190 Wärmenetze gibt es in Rheinland-Pfalz. So, das sind große, das sind städtische Wärmenetze, wie wir sie haben, wo wirklich dann große Anlagen hinten dran stehen. Es gibt aber auch kleine Wärmenetze in kleinen Kommunen. Und Wärmenetze sind erstmal Kollektivlösungen. Das heißt, es gibt irgendwo einen Wärmeerzeuger, das kann eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage sein, zum Beispiel, womit über einen Generator Strom und Wärme erzeugt wird. Ja, das kann aber auch Abwärme sein, die aus irgendeinem industriellen Prozess rauskommt oder von einem Müllverbrennungskraftwerk, wo Wärme übrig ist, die dann ausgegliedert werden kann, die kann dann jemand nutzen. Also das heißt, wenn man diese Wärme dann in Form von warmem Wasser in ein Rohrsystem einspeist, also mit Pumpen einbringt und dann Häuser anschließt und in den Häusern selber gibt es dann so Wärmetauscher, das heißt, da wird die Wärme dann übergeben, sodass der einzelne Haushalt das nutzen kann. Das ist der Klassiker, ist das, ja. Und da gibt es aber jetzt eine Differenzierung. Es gibt auch andere Wärmenetze. Das sind sozusagen die Niedertemperaturwärmenetze sind das. Ja? Also es gibt die Hochtemperaturwärmenetze und es gibt die Niedertemperaturwärmenetze. Niedertemperaturwärmenetze sind Wärmenetze, wo man Wasser beziehungsweise Wasser mit niedrigeren Temperaturen einspeist. Und zwar, das kommt zum Beispiel aus Erdbohrung. Also das heißt, ihr kennt vielleicht dieses Thema, dass es Erdwärmepumpen gibt. Da muss dann der einzelne Bürger, der sich so eine Pumpe dann einbaut, muss dann im Garten dann eine Sondenbohrung machen, 100 Meter tief zum Beispiel, um dann dort das Wasser, was dort unten ganzjährig mit 12 oder 14 Grad zur Verfügung steht, dann auch nutzen zu können. Und diese kalten Nahwärmenetze, wie man die nennt, die sind dafür da, dass nicht der Einzelne bohren muss, sondern dass man sagt, man bohrt für ein Areal, für Quartier, bohrt man viele nebeneinander, man macht ein Bohrfeld und leitet das dann durch eine Leitung durch und die kann dann jeder Einzelne anzapfen für sich und braucht dann für seine Wärmepumpe, mit der er das dann nutzt, nicht noch irgendwie einen Wärmetauscher oder auch selbst eine Bohrung. Also das sind so die beiden Modelle.
Super, vielen Dank. Jetzt hatten wir ja gerade auch schon mal die kommunale Wärmeplanung angesprochen. Wie ist das genau ausgestaltet gesetzlich? Gibt es da gewisse Fristen für die Kommunen, die eingehalten werden müssen?
Ja, also diese kommunale Wärmeplanung, das ist ein Bundesgesetz, was wir jetzt aktuell in der Umsetzung, was sich bei uns in der Umsetzung befindet. Wir werden ein Landesgesetz machen, das müssen wir machen, womit wir die Kommunen verpflichten, die kommunale Wärmeplanung, wie der Bund das vorgegeben hat, dann auch umzusetzen. So, da gibt es dann zwei Fristen für Kommunen über 100.000 Einwohner, das sind in Rheinland-Pfalz nicht so viele, 5, um genau zu sein, die müssen das bis Ende Juni 26 umsetzen und für alle anderen ca. 2.300 Kommunen, die kleiner sind, die haben Zeit bis zum Juni, Ende Juni 2028. Wir haben natürlich, und deswegen sind wir auch wirklich intensiv dran am Arbeiten, ein ganz, ganz großes Interesse daran, dass wir für möglichst alle Kommunen das viel früher hinbekommen. Also nicht bis Ende 28, sondern dass das viel früher ist. Und warum ist das so? Weil damit auch für die einzelnen Bürger eine Planungssicherheit entsteht. Wenn der einzelne Bürger weiß, okay, bei mir vor Ort oder vor dem Haus kommt ein Wärmenetz oder kommt keins hin, wenn er das weiß, dann kann er für sich seine Planung umsetzen. Baue ich mir jetzt eine Wärmepumpe dort ein, baue ich mir einen Hackschnitzelkessel ein, baue ich mir vielleicht einen solarthermischen Kollektor aufs Dach, was auch immer. Ja?
Also ist es nicht immer die Wärmepumpe, die ja in aller Munde ist, die immer eingebaut werden muss, was gerade ja sehr seit letztem Jahr sehr aufgepusht wird und, glaube ich, sehr heiß diskutiert wird.
Der Süddeutsche Heizungshammer, ja. Ja, also da muss man wirklich sagen, neben dem, dass das nicht gut von uns kommuniziert worden ist, und nicht gut kommuniziert worden ist, weil wir neben den Verpflichtungen nicht die Förderung zum Beispiel gemeinsam mit kommuniziert haben, die ja wirklich substanziell ist, ist an dieser Stelle, muss man sagen, von vielen populistisch agiert worden und die haben viel Vertrauen nicht nur in die aktuellen Ampelparteien oder in die Grünen irgendwie da versucht zu zerstören, sondern da ist vieles von der Demokratie, Demokratieverständnis auch tangiert worden und das war nicht gut gewesen. Ja. Also von daher, wir versuchen das mal sachlich und müssen einfach sagen, ja, dieses Gesetz ist halt eben ein Pfad, wie das gestaltet werden kann. Es soll Planungssicherheit geben, es wird auch eine Förderung geben und vielleicht auch noch eine Sache mit der Wärmepumpe, was du angesprochen hast. Die Wärmepumpe ist nicht das Einzige, was wir umsetzen müssen. Wir können auch dort Hybridanlagen bauen, also wo Gas für Spitzenlasten eingesetzt wird und dann der Rest halt eben durch Solarkollektoren kommt. Pelletkessel habe ich angesprochen, Hackschnitzelkessel, auch wassergeführte Scheitholzöfen. Also es gibt ganz viel, was man da einsetzen kann. Nur jeder sollte für sich genau schauen, was er macht. Und es gibt eine Voraussetzung, dass ein Energieberater dann auch darüber schauen soll. Und das ist auch verpflichtend, das ist auch gut so, weil wenn man solche Investitionen eingeht, dann sollte man wissen, was man macht und sich nicht dem erstbesten Angebot hingeben müssen.
Wo wir das GEG, also das Gebäudeenergiegesetz, gerade nochmal angesprochen haben, vielleicht nochmal zur Einordnung, also machen wir mal die Fakten auf den Tisch hier. Was steht denn jetzt eigentlich genau drin und was steht nicht drin? Also zum Beispiel diese Sorge, Habeck kommt in den Keller und baut jetzt sofort die Heizung aus. Das sind ja so Ängste, die durchs Dorf getrieben wurden. Ja, vielleicht nochmal zur Aufklärung, was ist denn jetzt wirklich enthalten?
Ja, also wie eben schon gesagt, in dem Gesetz steht drin, dass ab 2045 keine fossilen Brennstoffe mehr umgesetzt werden. Also es steht aber auch drin, dass zum Beispiel in neuen Neubaugebieten, die jetzt ausgewiesen worden sind, dass die auch schon von vornherein halt eben dann mit nachhaltiger Wärmeversorgung ausgestattet sein müssen. Die Beispiele habe ich eben genannt. Zum Beispiel auch, wenn Wärmenetze dort gebaut werden, dann sind die per se gelten, die schon mal als nachhaltig, müssen natürlich dann auch nachher nachhaltig bestückt werden. Ja. Wichtig ist an dieser Stelle, dass man halt den Anteil der erneuerbaren Energien, dass man den halt eben sukzessive oder zumindest mal klimaneutralen Energien, dass man den sukzessive, dass man den halt eben dann reduziert. Und das ist auch entsprechend wichtig, dass halt eben keiner jetzt irgendwo den Robert Habeck fürchten muss, dass der in den Keller kommt. Nein, im Gegenteil, man darf das auch weiter betreiben. Man darf auch bestehende Ölheizungsanlagen darf man auch weiter betreiben. Das ist überhaupt gar kein Problem, ist das. Nur ist es halt eben wichtig, dass man weiß, perspektivisch muss ich die dann, wenn ich denn das auch selbst über 2045 hinaus machen will, muss ich die dann halt eben mit alternativen Bioöl dann betreiben, wenn ich das möchte. Aber ich kann nur jedem empfehlen, macht da mal eine Rechnung. Das Thema Wärmepumpen lohnt sich, sich anzuschauen, weil es eine sehr effiziente Lösung ist. Ja.
Und es gibt doch auch so eine gewisse Kopplung zwischen der kommunalen Wärmeplanung und dem GEG, die eingebaut wurde. Kannst du da auch nochmal drauf eingehen?
Ja, korrekt. Und zwar erstmal ist eine Kommune, wie eben dargestellt, im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung verpflichtet, mit den Fristen, die ich genannt habe, eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen. So. Damit ist vielleicht aber für den einzelnen Hausbesitzer, der dann nach GEG weiß, okay, ich muss jetzt meine Wärmeversorgung anders organisieren, weil die Heizung inzwischen auch vielleicht zu alt ist, ja, ist es wichtig, dass er weiß, kommt denn jetzt tatsächlich ein solches Wärmenetz oder kommt sowas nicht? Habe ich da überhaupt eine Planungssicherheit für? Ne? Und da bietet das Gesetz die Möglichkeit und auch, ich sag mal, die Verbindlichkeit, dass eine Kommune nach GEG auch versprechen kann, also das heißt auch verbindlich zusagen kann, dass dort eine Wärmeplanung stattfindet. Die muss auch nicht heute und morgen stattfinden. Die kann mit einem definierten Datum kann die stattfinden. Ja, dass man sagt zum Beispiel bis 2028 oder 2029 kommt dann dieses Wärmenetz und dann kann halt eben der einzelne Haus- oder Liegenschaftsbesitzer kann dann sagen, okay, dann brauche ich ja nichts machen und kann bis dahin, kann dann hingehen und abwarten, bis das dann kommt und kann sich dann da anschließen. Ja. So, und dann muss er bis dahin auch nichts irgendwie ändern. Wenn die Heizungsanlage, die er hat, kaputt ist, dann soll er sie flicken und er darf sie dann auch flicken. Er muss nichts das austauschen und dann schon neu investieren, bevor nicht diese Kommunallösung da ist.
Und genau das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der oft unterschlagen wurde in den Debatten.
Ja, und bewusst unterschlagen wurde, ja. Allerdings ganz klar, also ich bin wirklich ganz viel auch, gerade auch nicht nur auf allgemeinen, sondern auch insbesondere speziell auf grünen Veranstaltungen, wo unsere Freunde in den Kreisverbänden Veranstaltungen durchführen, auch dort als Referent, dass die Menschen, die es dann vor Ort betrifft, die sich jetzt fragen, was mache ich denn jetzt, dass die natürlich Sorgen haben, das ist ja berechtigt und da müssen wir aufklären. Und da haben wir auch eine gute Verbraucherzentrale mit über 70 Stützpunkten, die wir auch fördern von Landesseite aus, die auch kostenlos erstmal beraten. Jeden, der dort anruft, kann ich nur empfehlen. Aber es ist natürlich unsere Pflicht, da aufzuklären. Und da tun wir auch gut dran, das zu machen. Ja, zu denen, die das populistisch ausnutzen, möchte ich nicht sagen. Das ist genug erzählt worden.
Dann kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Punkt der Beratungspflicht, die im GEG verankert ist. Für wen gilt die denn und wer darf so Beratungen denn überhaupt dann durchführen?
Ja, das sind zertifizierte Energieberater. Also Energieberater darf sich nicht jemand schimpfen, der schon mal was mit Energie zu tun hatte, sondern muss sich dafür auch qualifizieren und ausbilden lassen. Die sind dann auch gelistet, sind die dann auch. Die Verbraucherzentrale stellt die auch dann bereit. Da gibt es dann entsprechende Listen, ja. Und wenn man jetzt sich eine neue Heizung einbaut und spätestens dann, wenn man die fördern lassen möchte, dann macht es sehr wohl Sinn. Und das ist auch verpflichtend, dann den Energieberater sich ins Haus zu holen. Der muss nämlich dann eine Auslegung machen. Und jetzt mache ich das mal ganz praktisch, warum denn das auch sinnvoll ist. Weil in der Vergangenheit war es so gewesen, wenn man eine Öl- oder Gasheizung gebaut hat, dann waren die Heizungs-, die Gas-, Wasserheizungsinstallateure, die waren auf der sicheren Seite unterwegs gewesen. Viel hilft viel, lieber mal ein bisschen größer ausgelegt, das passt schon. Das ist natürlich nicht effizient und auch die Wärmepumpen und die Heizgeräte, über die wir gesprochen haben, die brauchen eine genauere Auslegung, insbesondere auch, weil die Häuser inzwischen auch besser gedämmt sind, aber nicht gedämmt sein müssen, um eine Wärmepumpe zu betreiben. Da kommen wir noch zu den Mythen. Ja.
Genau. Genau. Und welche Fördermöglichkeiten gibt es allgemein für die BürgerInnen?
Ja, also da gibt es inzwischen, der Bund hat die Fördermittel, hat er oder das Förderprogramm massiv aufgestockt. Das heißt also, für eine Investition bis zu 30.000 Euro hat der Bund sozusagen so einen Förderbaukasten gestaltet. Erstmal, wenn man halt eben umgestaltet, wenn man jetzt eine Heizung neu reinbaut, bekommt jeder Hauseigentümer und auch Bewohner, wenn er denn im Haus wohnt, bekommt erstmal eine Grundförderung. Das sind erstmal so 30% von den 30.000 Euro. Dann gibt es noch einen Geschwindigkeitsbonus, gibt es dann auch noch. Das heißt, wenn man bis 28 jetzt den Umbau macht, bekommt man nochmal 20% obendrauf. Danach jedes Jahr, ich glaube 3,2% oder gut 3% weniger. Also das heißt, es lohnt sich auch ein bisschen zügig zu sein. Dann gibt es auch noch einen einkommensbezogenen Bonus bis zu 20%. Da darf man nicht mehr als, ich glaube, 45.000 Euro als zu versteuerndes Haushaltseinkommen darf man verdienen. Das heißt, das sind die Einnahmen, die man zum Beispiel aus Lohn und Arbeit hat, abzüglich der absetzungsfähigen Kosten, der Werbungskosten, also das, was man in der Steuererklärung abgibt. Und da sind die Vorjahre sind dafür relevant. Also nicht das, was jetzt aktuell passiert, sondern die Vorjahre werden da rangezogen. Und dann gibt es noch so einen 5% Bonus, wenn man innovative Technologien, zum Beispiel bei der Wärmepumpe, natürliche Kühlmittel verwendet. Also in der Summe ist es aber so, 70% maximal. So 50% bekomme ich dann auf jeden Fall. So, und das kann man sich dann ausrechnen von 30.000 Euro, wenn man das dann investiert. Man hätte die 70%, dann hätte man 21.000 Euro Förderung. Wenn man die 55%, also mit dem 5%-Bonus noch sieht, liegt man ungefähr so bei 17.000 liegt man. Und das ist doch schon mal nicht schlecht. Und so eine Wärmepumpe, die kostet auch 30.000 Euro, ein Holzpelletkessel oder ein Hackschnitzelkessel, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Also das ist schon gut. Und man schafft ja auch Wert. Man schafft ja auch wirklich Wert in dem eigenen Haus. Ja.
Und wie sieht es im Moment bei den Kommunen in Rheinland-Pfalz aus, was die Wärmeplanung angeht? Gibt es da so einen Pi mal Daumen oder vielleicht sogar genaue Zahlen, wie weit die da sind und wie es da läuft?
Ja, da kommen wir sozusagen jetzt ans Eingemachte. Also wir sind ja dabei, ein kommunales Wärmeplanungsgesetz in Rheinland-Pfalz jetzt aktuell umzusetzen. Wir haben auch einen runden Tisch eingerichtet. Wie gesagt, da sind die Kommunen sind da mit dabei. Dann die Handwerkskammern, Ingenieurverbände, Architekten, auch die Hauseigentumsvertretungen bis hin halt eben zu den Vertretern der SAK, also des Klimahandwerks, die dann vertreten sind, Verbraucherzentrale, Energieberater, ja. So, und wir sind dabei, das umzusetzen, das Gesetz, so dass wir möglichst jetzt in den nächsten Wochen und vor den Sommerferien einen sogenannten Referentenentwurf haben, den dann so einbringen, vielleicht vor, vielleicht kurz nach dem Sommer, dass er dann im Kabinett ist und dass wir dann dieses Wärmegesetz bis zum ersten Quartal 2025 umsetzen. Das ist nicht, weil wir so langsam sind, sondern es sind die parlamentarischen Prozesse bei einem Gesetzgebungsverfahren, ja. Aber wie weit sind die Kommunen? Die Kommunen sind schon ziemlich weit. Wir haben ja auch eine tolle Energieagentur. Die hat die Kommunen auch schon in der Vergangenheit viel beraten. Und es gab schon letztes Jahr, gab es schon ein Förderprogramm des Bundes, das ist die Kommunalrichtlinie. Da haben, die fördert 100%, wenn Kommunen, bis zu 100%, wenn Kommunen eine kommunale Wärmeplanung machen wollten. Und da haben 111 Kommunen, Verbandsgemeinden, Städte haben schon einen Förderantrag abgegeben letzten Jahr, der bis zum Stichtag 4. Dezember abgegeben worden ist. Und diese 111 Kommunen decken ca. 80% unserer Bevölkerung in Rheinland-Pfalz ab. Das heißt also, die Kommunen haben sich schon alle auf den Weg gemacht, haben einen Beschluss gefasst in ihren Räten und sind da schon gut unterwegs und viele haben auch schon viel gemacht über Quartierskonzepte in der Vergangenheit, auch über Nahwärmekonzepte und. Also wir fangen nicht bei Null an, aber diese strukturierte, dass wirklich jede Kommune mit jeder, also jede Verbandsgemeinde, jede Kommune eine Planung macht, jede Stadt, das war natürlich bis dato nicht da, sondern es war eher auf freiwilliger Basis, zum Beispiel Neubaugebiete, Quartiersentwicklungen, wo eher diese Planung stattgefunden hat.
Klingt aber auf jeden Fall schon mal vielversprechend.
Auf jeden Fall.
Das ist es auch.
Gibt es denn vielleicht auch schon irgendeine Art Best Practice oder Erfolgsgeschichten oder irgendeine Art von Vorreiter in dem Bereich?
Ja, also es gibt wirklich auch tolle Beispiele. Ja, also ob das nun in Gimweiler ist, das ist ein tolles Projekt. Im Hunsrück gibt es etliche Projekte. Also wir haben auf der Seite der Energieagentur haben wir da auch, also Energieagentur Rheinland-Pfalz, kann jeder mal hingehen, haben wir auch Projekte verlinkt, also mit Steckbriefen auch, toll beschrieben, einfach auch, dass man sich Beispiele nehmen kann, auch wirklich unterschiedliche Art und Weise. Wir haben im Ahrtal haben wir jetzt zwei kalte, ein warmes Nahwärmenetz in Betrieb genommen an dieser Stelle, auch jetzt nach dieser Flut, die haben wir auch eingewiesen, da war die Katrin Eder auch da, ich war da gewesen, auch die Ministerpräsidentin war da, also das ist schon schön und toll, was da funktioniert. Und ich meine, es macht auch absolut Sinn. Vielleicht nochmal zu dem Thema kalte Nahwärme und Wärmepumpe noch eine Sache, was in der öffentlichen Diskussion meiner Meinung nach viel zu kurz kommt, ist dieses Thema, wie entwickelt sich denn das Klima nicht nur in Form von was passiert im Winter, sondern was passiert im Sommer. Ich glaube, ich habe jetzt mal gelesen, wir haben in Deutschland über 3000 Hitzetote im Jahr. So, und das wird zukünftig, wir sehen ja, dass die Sommer und insbesondere die Sommermonate immer wärmer werden, dass wir extrem Temperaturen bekommen und dort bieten halt eben auch diese Wärmepumpen eine ganz tolle Möglichkeit, auch im Sommer zu kühlen, insbesondere wenn man halt eben so diese erdthermische Energieversorgung hat, dass man wirklich im Sommer ein paar Grad runterkühlen kann. Also das ist eine ganz wichtige Sache, das wird in Zukunft mindestens so wichtig werden wie das Thema Heizen im Winter.
Und dann vielleicht, weil wir es jetzt schon auch ein paar Mal angesprochen hatten, es gibt sehr viele Mythen rund um die Wärmewende, um das GEG etc. Was sind denn so vielleicht die größten Mythen, mit denen du mal aufräumen möchtest oder wo du sagst, oh, die gehen mir wahnsinnig auf den Keks, weil da teilweise auch einfach Falschinformationen unterwegs sind. Also nicht nur Mythen, sondern es de facto einfach falsch ist, was da im Umlauf ist.
Ja, da komme ich wieder auf den Söderschen Klassiker zurück. So, man muss 250.000 oder 300.000 Euro investieren, um die Wärmepumpe einzubauen. Woher kommt das? Und zwar, das kommt daher, weil landläufig gedacht wird, dass wenn man eine Wärmepumpe einbaut, die funktioniert. Und dann, wenn ich A, eine Fußbodenheizung habe, B, gut gedämmt, C, neue Fenster habe und auch noch am besten das Dach neu geziegelt. Ja, das ist natürlich völliger Quatsch. Und bei der Gelegenheit kann ich einfach mal auf das thermodynamische Prinzip der Wärmepumpe eingehen. Die Wärmepumpe hat den riesen Vorteil, man steckt in Form von Strom eine Kilowattstunde Energie da rein. Und dann hat man, auf der anderen Seite bekommt man Wärme raus. Das heißt, die Wärmepumpe nutzt die Energie der Außenwelt. Selbst wenn in der Außenwelt 0 Grad sind, ist das auch noch eine Form von Energie, die die Wärmepumpe nutzen kann. Und dann hat man zum Beispiel, ich habe selber eine Wärmepumpe eingebaut jetzt vor einem halben Jahr, dann hat man bei der Heizung einen Faktor irgendwo 3 bis 6. Das heißt also, ich stecke eine Energieeinheit Strom rein und kriege 3 bis 6 Kilowattstunden Wärme dann raus. Ja, das heißt, das ist natürlich eine tolle Sache. Ist das, wohingegen, wenn ich jetzt 1 Liter Öl verbrenne, kriege ich auch nur die Wärme, die in dem Liter Öl drin ist, abzüglich der Verluste. Ja, so, da habe ich nichts zusätzlich. Und die Wärmepumpe ist so, dass ich die auch in einem ungedämmten Haus einsetzen kann, nur dann ist sie nicht mehr so effizient, dann hat sie nicht mehr diesen Faktor 5 oder 6, sondern dann bekomme ich nur noch für die Kilowattstunde Strom, die ich einsetze, nur noch 3 Kilowattstunden Wärme raus. Dann ist sie nicht so effizient, ja. Das ist genauso wie, ich habe meine Wärmepumpe dahingehend ausgelegt, dass die auch mein warmes Wasser macht. Nicht nur heizt, sondern auch 60-grätiges Wasser zum Duschen oder zum Waschen auch macht. Da ist es nicht mehr so effizient, aber es ist ja immer noch effizient, wenn ich eine Einheit Energie reinstecke und bekomme 3 zurück. Und ich muss auch nicht die Heizung austauschen. Wenn ich noch eine alte Heizung habe, ja, dann ist das gar nicht so teuer, die auszutauschen. Aber es gibt auch selbst Möglichkeiten, nur mal um die aktuellen Entwicklungen mal darzustellen, dass ich auf eine Heizung so einen Lüfter draufsetzen kann. Da gibt es tolle Angebote, wie zum Beispiel im Computer gibt es ja auch die Lüfter drin. Ja, so sieht das aus. Und dann ist die Heizung auch besser zu nutzen und kann auch mit einer Wärmepumpe betrieben werden. Ja, also das ist so ein wirklicher Klassiker ist das, ja.
Den wir, glaube ich, alle schon mal gehört haben, mehrmals, ja, ständig.
Ein anderer Klassiker ist, ja, die Wärmepumpen, die gehen kaputt und die sind auch anfällig. Ja, jeder von uns hat ja, ich würde jetzt mal sagen, 2 bis 3 Wärmepumpen, die er betreibt, ohne es vielleicht zu wissen. Also der Kühlschrank ist nichts anderes als eine Wärmepumpe. Oder wer ein Auto hat, glaube ich, fährt das heute nicht mehr ohne Klimaanlage. Das ist eine Wärmepumpe, ja. Eine Gefriertruhe ist eine Wärmepumpe, ja. Also die laufen problemlos und die werden, das Schöne ist, die werden auch zukünftig auch noch günstiger werden. Und vor allen Dingen, man macht sich unabhängig, man kann vielleicht sogar, wenn man eine PV-Anlage noch auf dem Dach hat, kann man die auch einsetzen, ja. Aber auch ganz klar, wenn ich jetzt neu investieren muss und die Wärmepumpe kostet mich jetzt zum Beispiel noch 30.000 Euro, dann ist es richtig und gut, dass wir diese Förderung haben, um das auch verträglich zu gestalten, dass auch jemand mit einem kleinen Geldbeutel das sich leisten kann. Und letzte Anmerkung dazu, ich muss auch nicht das Geld auf den Tisch des Hauses legen, wenn ich es nicht habe. Nein, die KfW zum Beispiel gibt da Kredite für, auch für nahezu 0%, auch heute, so dass ich dann durch die Einsparung, die die Wärmepumpe macht oder die Kosten, die ich anders auch hätte mit einer anderen Heizung, die dann halt eben dann abbezahlen kann über einen Zeitraum. Also das ist schon gut. Aber nochmal, ist gar keine Pflicht, eine Wärmepumpe zu bauen. Wie man sagt, ich baue einen Hackschnitzelkessel, einen Pelletkessel. Ich habe ein Elternhaus in der Eifel. Mein Vater, der heizt mit Holz. Das funktioniert super. Und ich habe auch selbst einen Holzofen, den ich an den Pufferspeicher angeschlossen habe. Das macht wunderbar warm, auch im Winter bei schönem Feuer. Also um Gottes Willen. Also da muss jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Aber wir brauchen die Unabhängigkeit der Energieversorgung und die Nachhaltigkeit im Sinne der Klimawende. Das ist gut und wichtig, ja.
Ja, ich würde sagen, das ist ein perfektes Schlusswort.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann danke ich dir, dass du bei uns zu Besuch warst und über Mythen aufgeklärt hast und wie wichtig die Wärmewende doch ist. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, vielen Dank euch auch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht.
Sehr gut, das hören wir gerne.
Tschüss.
Tschüss.